HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Am 25. Mai wurde George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Ein Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze, wie er in den USA immer wieder vorkommt. Und nicht nur dort. Der Tod von George Floyd hat Proteste ausgelöst, die die Grenzen der USA überschritten haben. Weltweit wurde gegen Rassismus demonstriert. Auch in Deutschland waren trotz Corona-Beschränkungen Zehntausende auf den Straßen. Zu den Wurzeln des Rassismus gehören Kolonialismus und Sklaverei. Das Erbe einer düsteren Vergangenheit, die vor allem in den USA noch nicht wirklich bearbeitet wurde. Das sagt die Philosophin Susan Nyman, die selbst in den Südstaaten der USA geboren wurde und seit Jahrzehnten in Berlin lebt. Beim Umgang mit dem Bösen in der eigenen Geschichte könnten die USA von den Deutschen lernen, behauptet Susan Nyman in ihrem neuen Buch. Für HR Info das Interview habe ich mit der Philosophin gesprochen. Susan Nyman, wann und wo haben Sie von dem gewaltsamen Tod von George Floyd erfahren?
Wissen Sie, das ist wirklich eine gute Frage, weil die Antwort ist, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Obwohl ich in den letzten 2 Wochen und mehr eigentlich kaum über etwas anders lese, denke, schreibe, war mir dieser Tod zunächst einfach eine in einer Reihe von Mord an Schwarzer, die sich immer wieder holen in mein Geburtsland. Nicht, dass ich das unwichtig finde, aber ich habe nicht gedacht, dass daraus was Besonderes wird. Und ich wollte nicht einmal dieses Video anschauen. Ich dachte, das ist irgendwie Gewaltporn. Mhm. Und man muss nicht die letzten Minuten eines Menschen, der brutal ermordet wurde, live an Kamera zusehen. Also ich glaube, es waren 4-5 Tage danach, als die Nachrichten voll davon waren, dass ich das Video gesehen habe. Aber offensichtlich ist dieser Tod wirklich was Besonderes. Da war ein ergreifendes Video von seiner Tochter, 6 Jahre alt, wo sie gesagt hatte, mein Papa hat die Welt verändert. Und es sieht tatsächlich so aus.
Ja.
Und das ist eine große Freude.
Das hat ja tatsächlich die Welt bewegt. Also diesmal ist es weltweit zu Demonstrationen gekommen gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Wie erklären Sie sich das?
Aus mehreren Gründen. Seit 50 Jahren hatten wir nicht solche Protesten auf die Straßen. Und das war gleich nach, also mit dem Vietnamkrieg und nach dem Mord an Martin Luther King und Bobby Kennedy. Und was wirklich interessant ist, das sind mehr weiße Leute als Schwarze auf die Protesten. Und da sind sehr viel ehemalige oder jetzt Konservative, die sich dazu stellen. Ob Mitt Romney gerade also zu einer Black Lives Matter Demo gehen muss, ist okay. Ich bin kein Fan, aber ich finde es schon in Ordnung, dass er das tut. Und das sagt etwas. Erstens kann man sagen, einfach der Fass ist voll. Das war ein Tod zu viel. Und es war nicht nur eine, da waren 2 anderen, die jetzt gedenkt wurde. Zweitens ist der Wut auf die Tatsache, dass 3-mal so viele schwarze Menschen an Corona erkranken als weiße, auch sehr groß. Mhm. Und dass Trump einfach alles falsch macht und dass er seine politische Karriere mit Rassismus angefangen hatte, das wissen wir alle in den USA. Und ich glaube, wenn irgendwas Gutes aus diesem schrecklichen Corona-Pandemie kommen könnte. Es ist die Idee, dass alles wirklich anders wurde, als wir uns hätte vorher vorstellen können. Ja? Also wir haben in diesem Moment die Möglichkeit, alles oder sehr vieles anders zu machen. Ich bin keine Propheten, ich werde überhaupt nicht sagen, wo es lang geht. Es könnte alles schief gehen. Es könnte auch, das befürchte ich auch, die Tausende oder vielleicht Millionen Leute auf der Straße könnte eine zweite Welle der Pandemie bringen. Das ist alles möglich. Es könnte auch autoritäre Gegenreaktionen kommen. Aber in diesem Moment habe ich das Gefühl, dass Menschen neue Möglichkeiten sehen, wirklich gründlich aufzuräumen mit Ungerechtigkeiten und Zuständen, die wir alle für selbstverständlich hielten.
Susan Nyman in HR Info, das Interview. Sie sind Philosophin, Sie sind Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Das ist eine Stiftung für wissenschaftlichen Austausch, die sich so als Laboratorium des Geistes versteht. 1955 sind Sie in Atlanta, Georgia, zur Welt gekommen, also in einem der Südstaaten der USA. 1955 war das Jahr, als der schwarze Junge Emmett Till grausam ermordet wurde, als die schwarze Rosa Parks sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus einem Weißen zu überlassen. Erst 1964 wurde diese Trennung von Schwarz und Weiß offiziell aufgehoben. Wie haben Sie das selbst als weißes Kind, als weiße Jugendliche in den USA erlebt?
Also es ist sehr interessant, weil meine Mutter war Bürgerrechtlerin, worauf ich stolz bin. Und sie hat gegen die Rassentrennung vor allem in den Schulen gekämpft und das war nicht ungefährlich. Meine Eltern haben uns polizeiliche bewachen lassen auf den Schulweg, nachdem Drohungen waren von den Ku Klux Klan. Also man kriegte Anrufe in der Nacht, wir wissen, woher Kinder zur Schule gehen, hör auf. Ja? Mhm. Also es war nicht ungefährlich. Und trotzdem, meine Mutter wollte versuchen, dass wir, bevor die Schulen integriert wurden, dass wir wenigstens einmal die Möglichkeit haben, mit schwarzen Kindern zu spielen, dass das uns irgendwie normal sein konnte. Und sie hat deshalb eine Freundin aus der Bürgerrechtsbewegung eingeladen, ihr Kinder zu bringen, um in unserem Garten zu spielen. Und es war ein heißer Tag im Süden, wie es nur im Süden heiß und schwul sein könnte. Und ich fing an zu meckern, dass wir schwimmen gehen wollten. Mhm. Und meine arme Mutter müsste ich in Verlegenheit gebracht haben, weil es war natürlich illegal, dass schwarzen und weißen Kinder zusammen schwimmen können. Und trotzdem, ich wusste nicht wirklich, wie hart der Terror gegenüber Schwarzen war. Mhm. Das ist etwas, wovon sie sehr ungerne sprachen mit Weißen. Und das ist auch etwas, was aus den Geschichtsbüchern vollkommen getilgt wurde.
Sie selbst kommen aus einer jüdischen Familie. Haben Sie da auch Ausgrenzung erlebt, die Sie vielleicht von der Erfahrung her auch den Schwarzen näher gebracht hat?
Ja, das habe ich. Aber ich meine, erstens war es mir klar, der Hauptgewalt im Süden ist gegenüber Schwarzen. Hm. Ja. Obwohl unsere Synagoge gebombt wurde, weil unser Rabbiner einer der weniger war, der mit King befreundet war und sich für Bürgerrechte eingesetzt hatte. Aber da muss ich sagen, ich würde sehr gerne denken, das sei besonders jüdisch und so bin ich erzogen worden. Es gibt aber zwei Traditionen in der jüdischen Geschichte. Es gibt eben diese universalistische Teil, was sagt, gerade weil wir Sklaven waren in Ägypten, müssen wir Solidarität zeigen mit anderen unterdrückten Gruppen. Und es gibt, wie bei jeder ethnischen Gruppe, es gibt auch diese sehr, ich nenne das Stammesdenken, also wo es wirklich nur um den Wohl oder Leid des eigenen Stammes geht. Und es sind zwei Traditionen in der jüdischen Geschichte. Man kann sich auswählen, welche man annimmt.
Sie haben Philosophie studiert in Harvard. Sie sind 1982 schon mit einem Stipendium nach Deutschland gekommen, damals nach West-Berlin. Das war keine Selbstverständlichkeit, als Jüdin weniger als 40 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus in diese frühere Reichshauptstadt zu gehen, oder?
Ganz im Gegenteil. Obwohl Berlin derzeit nicht nur trendy ist für Amerikaner und Juden und Israelis.
Das ist heute so, ne?
Das ist heute, ja. Mhm. Nee, damals... ich glaube, ich kannte noch eine amerikanische Jüde in ganz Berlin und das nach vielen Jahren, wo ich gesucht habe und keine Israelis. Also es war wirklich eine andere Stadt.
Dann haben Sie ausgerechnet als eine der ersten Vokabeln den schönen deutschen Begriff Vergangenheitsaufarbeitung gelernt und haben angefangen, sich mit diesem Thema so zu beschäftigen, dass es Sie immer wieder beschäftigt hat, bis hin zu Ihrem neuen Buch, das heißt »Von den Deutschen lernen«. Und darin vertreten Sie die These, dass man in Sachen Vergangenheitsaufarbeitung, also den Umgang mit dem, was man an historischer Last mit sich herumschleppt, von den Deutschen lernen kann.
Das ist richtig.
Wie kommen Sie zu dieser positiven Einschätzung? Welche positiven Erfahrungen haben Sie da mit den Deutschen gemacht?
Also es war unübersehbar in West-Berlin 82. Das war kurz vor dem 50. Jahrestag der Machtergreifung. Und da kam gar nichts vom Staat. Vielleicht kam irgendetwas vom Staat. Aber die Zivilgesellschaft in West-Berlin war unglaublich aktiv. Und es gab Veranstaltung nach Veranstaltung und Ausstellung nach Ausstellung. Und ich war sofort begeistert. Und meine Frage war damals, ja, wieso redet kein Amerikaner über Hiroshima oder Vietnam? Ich dachte nicht so weit bis nach dem Bürgerkrieg zu der Zeit. Aber ich war schon beeindruckt. Meine damaligen neue Freunde und Bekannte haben gesagt, dann pass mal auf. Erstens ist das West-Berlin und das ist viel anders in Westdeutschland. Und zweitens sind das eine Minderheit von Menschen. Man könnte, wenn man vom Staat sprechen möchte, mit Ausnahme von Willy Brandt, den wir alle im Ausland liebten, keiner wusste, dass dieser Kniefall in Warschau von der Mehrheit der Deutschen mehr als unerwünscht waren. Und das ist, weil es ist bis heute immer noch nicht im Ausland durchgedrungen, dass die Westdeutsche sich lange Zeit hauptsächlich als Opfer des Krieges verstanden hat. Ich glaube, dass in den ersten Jahren die DDR die Sache viel besser in der Hand hatte. Und ich habe immer nicht den Vorwurf der sogenannte verordnete Antifaschismus verstanden, weil ich denke, einem Volk, der 13 Jahre lang nur Nazi-Propaganda bekommen hat, sollte man schon den Antifaschismus verordnen. Und zweitens, viele der Menschen, die diesen Vorwurf machen, sagen gerade, das hat in der Adenauer-Zeiten gefehlt. Also der Staat hat offiziell nicht mit den Nazis gebrochen. Also eine gesamtdeutsche Vergangenheitsaufarbeitung hat noch nicht stattgefunden. Und das muss man immer im Kopf behalten.
Trotzdem gibt es ja eben eine ganze Reihe von Dingen, die mittlerweile relativ selbstverständlich in der deutschen Gesellschaft als Teile einer Erinnerungskultur, wie man sagt, gepflegt werden. Und da würde ich Sie gerne fragen, gibt es da Sachen, die man auf die USA übertragen kann? Also zum Beispiel so etwas wie ein Holocaust-Mahnmal in der Hauptstadt. Denkbar oder nicht in den USA?
Ja, und was besonders problematisch ist, ist, wir haben ein Holocaust-Museum auf den Washington Mall, aber kein Museum über die Sklaverei. Es gibt inzwischen ein gutes Museum über die afroamerikanische Geschichte, das ist erst, ich glaube, 2015 eröffnet worden, aber es gibt kein Denkmal oder Mahnmal, weder über die Sklaverei noch über den Mord an Native Americans.
Und wenn man ein anderes Beispiel nehmen würde, die Stolpersteine, die es mittlerweile in vielen Ländern gibt, aber in Deutschland hat es angefangen zur Erinnerung an Menschen, die im Nationalsozialismus deportiert, ermordet wurden. Wäre sowas denkbar als Erinnerung an Rassismus, an Sklaverei in den USA?
Absolut, es wäre sehr wichtig. Und ein paar Leute in den USA kamen, mehrere Leute auf mich zu, die solche Projekte im Kleinen starten wollten. Einmal daran zu erinnern, dass bestimmte Orten von den indigenen Völkern gestohlen worden sind. Also, dass man das gedenken muss, da wo man steht. Und einmal, um Gebäude zu markieren, die mit Sklavenarbeit gebaut worden sind. Also es ist vorstellbar, es gibt Leute, die sich das vorstellen und es wäre sehr wünschenswert.
Und einen dritten Punkt nenne ich noch, die Entschädigung, die es gegeben hat für Opfer des Nationalsozialismus mit unterschiedlichen Vorzeichen auch in West- und Ostdeutschland. Ist sowas denkbar bezogen auf die Zeit der Sklaverei in den USA?
Ja, das ist es. Und seit Ende der 80er haben ein paar Leute versucht, im Kongress darüber wenigstens zu diskutieren. Woran man sich erinnern muss, und das wissen auch die wenigsten Amerikaner, die Sklaverei ist fortgesetzt worden mit anderen Mitteln, aber manchmal auf Weisen, die noch brutaler waren als die Sklaverei. Die massenhafte Verhaftung von Schwarzen und Lynchmord. Also, diese Ära ist noch nicht zu Ende und deshalb soll es schon Reparationen geben.
Von den Deutschen lernen, so heißt das Buch von Susan Nyman, Philosophin in den USA, geboren, heute in Berlin bzw. auch in Potsdam am Einstein-Forum tätig. In HR Info, das Interview, sprechen wir über dieses Buch und über ihre aktuellen Bezüge. Frau Nyman, es gibt in dieser Sendung immer eine Kiste. Die sehen Sie jetzt nicht. In Corona-Zeiten treffen wir unsere Gesprächspartner nicht persönlich, sondern unterhalten uns über eine Leitung. Aber da kommt jetzt ein Ton für Sie raus. Den können Sie auch hören und den spiele ich Ihnen jetzt mal vor.
Okay.
How sweet the sound that saved a wretch like me.
Sie haben es erkannt, wer da singt?
Sofort. Sie wissen nicht, wie oft ich das gesehen habe.
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama mit dem Kirchenlied Amazing Grace. Das war im Juni 2015 bei einer Trauerfeier für 9 Menschen, Schwarze, die in einer Kirche von einem weißen Rassisten erschossen worden waren. Wie haben Sie diese Geste von Obama empfunden damals?
Das habe ich sofort empfunden und ich stand in meiner Wohnung in Berlin, habe die Trauerfeier gesehen und ich habe nur geweint. Und das war eigentlich der unmittelbare Impuls, dieses Buch zu schreiben. Weil bevor er Amazing Grace gesungen hatte, hat er an die Nation appelliert, hol diese Fahne runter.
Welche das Fahne ist damit gemeint?
Erzähle ich gerade. Die Fahne der Konföderationen, die Fahne, die benutzt wurde, um die Sklaverei zu verteidigen, ist immer noch im ganzen Land verbreitet. Offiziell nur in einigen Südstaaten, aber die Leute, die in Michigan, und das ist weit im Norden, letzten Monat gegen die Pandemie-Maßnahmen demonstriert hatten, bewaffnet, vielleicht haben Sie das gesehen, die hatten eben diese konföderierte Fahne. Und das ist wirklich, als ob man ein Hakenkreuz in Bayern tragen würde, als Teil des Staatsfahne. Also Obama hat gesagt, hol die Fahne runter. Das haben dann einige Gouverneure gemacht. Walmart, das ist unser größtes Warenhaus, hat sich verpflichtet, keine Symbolik mehr der Konföderation zu führen. Und ich hatte das Gefühl, eine amerikanische Vergangenheitsaufarbeitung ist jetzt wirklich in Gang.
Das war 2015, ausgelöst durch diese Morde. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, Sie haben ja, Susan Nyman, Barack Obama unterstützt im Wahlkampf, seine Wahl zum US-Präsidenten, zum ersten Schwarzen im Weißen Haus, die wurde ja auch schon als ein Zeichen gesehen, dass die USA den Rassismus hinter sich gelassen haben. Haben Sie diese Hoffnung jemals geteilt?
Ja, natürlich hatte ich sie. Das hatten die meisten. Ich meine übrigens, ich habe ihn nicht nur unterstützt, weil es Zeit war, einen schwarzen Präsident zu haben, sondern auch, weil er einfach ein so intelligenter und anständiger Mensch ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben nicht mit dem Backlash gerechnet.
Backlash heißt Rückschlag.
Rückschlag. Ja, es heißt aber nicht genau Rückschlag, weil Rückschlag ist...
Backlash meinen Sie jetzt zum Beispiel, der sich ausdrückt in der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten?
Genau. Also der Wahl von Donald Trump ist nur eine Reaktion darauf, dass es doch im Land sehr viele weiße Menschen dachten, das Weiße Haus soll weiß bleiben. Es soll keine schwarze Familie dort wohnen. Vor allem eine schwarze Familie, die sich so perfekt gebärdet, immer zu allem, ja. Dieses Gefühl, ein Schwarzer hat da keinen Platz. Ein Schwarzer hat da nichts zu suchen. Fast alle meine Freunde wohnen an einer von den beiden Küsten oder in einer Stadt wie Chicago, was auch eine sehr fortschrittliche Stadt ist. Wir wussten viel zu wenig, was aufs Land passiert und wie viel Rassismus provoziert wurde, gerade dadurch, dass Obama seinen Job so glänzend gemacht hat und die ganze Familie, wie ich sage.
Sie haben jetzt für Ihr Buch eine Reise unternommen, eine Recherchereise durch die Südstaaten der USA, also eigentlich durch Ihre alte Heimat, und haben da auch mit Menschen gesprochen, zum einen, die sich für das Erinnern an Sklaverei und Rassismus einsetzen, aber auch mit Menschen, die zum Beispiel Anhänger des Ku Klux Klan sind. Hat sich da etwas verändert oder ist das immer noch die alte Haltung zu Sklaverei und Bürgerkrieg, die Sie aus Ihrer Kindheit kennen?
Also das waren über 6 Monaten im tiefsten Süden. Um das alles zu beschreiben, habe ich ein Buch geschrieben.
Das auch sehr lang geworden ist und wo es viele Geschichten zu lesen gibt.
Genau, das ist kein normales wissenschaftliches Buch. Es geht mir auch um viele Geschichten, gerade um die Verschiedenheit der Erfahrung zu schildern. Es gibt natürlich Fortschritt. Es gibt auch weise Leute, die hart dafür kämpfen, dass wir ein neues Geschichtsbewusstsein bekommen. Aber erstaunlicherweise gibt es auch Leute, die den Ku Klux Klan unterstützen oder angehören. Was aber interessant ist, die jüngste Umfragen zeigen, dass Trump verliert, auch in vielen Orten im Süden. Das heißt, dass er einfach zu weit gegangen ist.
Wenn Sie auch das im Zusammenhang nochmal sehen, auch mit den Protesten jetzt gegen den Tod von George Floyd, wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie wird sich das auswirken, auch mit Blick auf den Herbst, auf die nächste Präsidentenwahl?
Wissen Sie, alle Journalisten scheinen zu wollen, dass ich Propheten bin. Das bin ich nicht, ja. Kein Mensch weiß, was am 3. November passieren wird, obwohl Joe Biden heute gesagt hat, es wird ein Monat sein, bevor wir wissen, wer gewonnen hat. Es ist jetzt sehr vielen bekannt, dass er alles tut, Trump meine ich, zu verhindern, dass es wirklich eine offene, freie, demokratische Wahl ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und jemand, der behauptet, das zu wissen, erzählt doch nicht die Wahrheit. Es ist zu viel soffen.
Das Interview in HR Info mit der Philosophin Susan Neiman. Ich würde gern zum Schluss nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, Von den Deutschen lernen, wo Sie ja sagen, gerade die USA können davon, wie die Deutschen mit ihrer Nazi-Vergangenheit umgegangen sind, vieles lernen, im Umgang mit der eigenen Geschichte, mit Rassismus, mit Sklaverei. Ich glaube, ein Einwand, der bei vielen sofort zu hören ist, wenn man den Titel Ihres Buches liest, ist aber auch, wie ist das denn mit unserer Gegenwart? Wir haben die AfD in vielen Parlamenten, die dort rechtsextreme und rassistische Parolen reinbringen. Wir haben die Rede vom Holocaust-Mahnmal als Schandmal. Wir haben rassistische Morde in Hanau oder durch die NSU-Mordserie. Wie passt das zu Ihrer These, dass man Vergangenheitsbewältigung gerade von den Deutschen lernen kann?
Nun will ich alle diese Phänomene, vor allem die Terroranschläge im letzten Jahr, ich will sie nicht übersehen. Die sind natürlich angsterregend, aber 2 Sachen. Es bringt mir überhaupt keine Freude zu sagen, es sind mehr Juden ermordet worden in den USA in der letzten Zeit als in Deutschland. Es gibt mehr Rassismus und Nationalismus in angrenzenden europäischen Ländern, oft mit schrecklicher Folgen wie Brexit. Also internationaler Rassismus ist ein Problem und Antisemitismus, und Deutschland ist Teil einer internationalen Gesellschaft. Glücklicherweise ist diese Vergangenheitsarbeit und hat dafür gesorgt, dass Deutschland ein bisschen besser abschneidet als die Nachbarn. Und wer meint, dass die Entstehung einer Rechtspartei die ganze Anstrengung der Vergangenheitsaufarbeitung zunichte macht oder umsonst macht, der versteht nicht, wie Fortschritt läuft. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen einen hegelianischen oder marxistischen Begriff von Fortschritt. Wenn es einmal anfängt, schreit die Welt immer weiter fort in Richtung Freiheit und Anstand und so weiter. Und das stimmt einfach nicht. Fortschritt ist möglich, aber weil Fortschritt in Menschenhänden liegt, kann es immer Rückschritte geben, wie wir gesehen haben von Obama zu Trump. Und nicht nur in Fragen von Rassismus. Trump ist in jeder Hinsicht ein großer Rückschritt von Obama, so wie die Ereignisse, die Sie nennen, auch Rückschritte sind. Aber zu resignieren, angesichts solcher Rückschritte wäre in diesem Moment fatal.
Das war HR Info, das Interview mit der Philosophin Susan Nyman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gern geschehen.
Und ich sage nochmal den Titel des Buchs von Susan Nyman, Von den Deutschen lernen, erschienen bei Hansa Berlin. Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.